FAZ Wissen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
Und mein Name ist Joachim Müller-Jung.
Und wenn Sie unseren Podcast schon mal gehört haben, dann wissen Sie, dass wir jede Woche eine, manchmal auch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vorstellen und sie hier diskutieren. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin promovierte Astrophysikerin, Joachim ist Biologe und schreibt bei uns vor allem über die Lebenswissenschaften, Medizin und das Klima. Heute geht es um eine Frage wieder im Themenfeld der aktuellen Covid-19-Pandemie, zu der es immer noch einige Unklarheiten gibt. Die Frage ist, welche Faktoren bestimmen, wer von SARS-CoV-2, also von dem neuartigen Coronavirus, besonders schwer getroffen wird? Von Anfang an hat man ja versucht, die Relevanz verschiedener Vorerkrankungen beispielsweise abzuschätzen, also sowas wie Bluthochdruck, Diabetes, Lungenschäden, Krebs. Da weiß man mittlerweile schon einiges. Man weiß auch, dass Alter eine Rolle spielt, auch das Geschlecht spielt eine Rolle. Darüber hinaus zeigen Analysen der verstorbenen Daten aber auch, dass auch ethnische Faktoren offenbar eine Rolle spielen können, was erstmal überraschend ist. Schwarze beispielsweise scheinen in vielen Ländern besonders stark betroffen zu sein, wobei da natürlich auch wiederum die Frage ist, inwiefern spielen die Lebensumstände eine Rolle eher als die ethnische Zugehörigkeit. Naja, und dann gibt es aber auch immer wieder Fälle schwerer Verläufe bei jungen und völlig gesunden Menschen, die gar nicht in das bisherige Bild passen und wo sich die Frage stellt, warum sind gerade sie so schwer betroffen als Individuen? Joachim, du hast dieses Thema einen Blick aus der Perspektive der Genetik geworfen. Ist das ein fruchtbarer Ansatz, der ein bisschen Klarheit für die Beantwortung dieser Fragen bringen kann?
Ja, Sibylle, ich glaube, es ist ein dringend notwendiger Anteil, nachdem wir ja in der vorletzten Serie über die Genetik und die Veränderungen des Virusgenoms gesprochen haben, sollten wir jetzt einfach mal darüber sprechen, welche Rolle die Genetik des Wirtes des Virus bei der Verbreitung und vor allem dann bei der Erkrankung auch spielt. Und die Genetik des Wirtes, das ist klar, du hast es ja schon angedeutet, das nimmt man an, dass es eine Rolle spielt, Stichwort Ethnien und Stichwort Männer, Frauen. Aber die Daten dazu zu bekommen, sind natürlich schwierig. Und deswegen habe ich heute ein Paper mitgebracht, das genau das ankündigt. Es ist noch nicht begutachtet, aber es wird in Cell erscheinen, also hochrangig publiziert. Ein Paper von amerikanischen Forschern, geleitet von Wissenschaftlern des NIH, die sich vorgenommen haben, einen Covid-Human Genetic Effort zu starten. Also so eine Art Human-Genom-Projekt für die SARS-CoV-2-Pandemie. Das ist ein natürlich so global erstmal ein gewaltiger Ansatz. Es ist natürlich davon abhängig, wie das Ganze umgesetzt wird. Die Idee, und das ist eigentlich das Besondere, bei diesem Ansatz zu suchen, welche molekularen, sprich genetischen Faktoren den Verlauf der Krankheit und die Empfindlichkeit bestimmter Menschen eben ausmacht, ist, dass man jetzt in der Phase der Pandemie, wo man ein völlig neues Virus hat, wo man keine Impfstoffe hat, keine Medikamente, keine Immunvorahnung quasi in den Menschen, dass man da quasi so eine Art Experimentierraum hat, den man bei anderen Infektionskrankheiten nicht hat und den man wahrscheinlich auch historisch zum ersten Mal, seit es die Molekularbiologie jedenfalls gibt, so hat. Und deswegen gibt es solche Initiativen. Es gibt übrigens auch in Deutschland die Biobank an der Medizinischen Hochschule Hannover hat zum Beispiel angekündigt, ganz aktuell eine Bioprobensammlung zu starten. 1000 Covid-Patienten sollen quasi eingeschlossen werden, ganz unterschiedliche Patienten, um auch da die genetische Breite auch möglichst groß zu halten und damit möglichst viele Varianten an molekularen Prozessen, die man vermutet, zu erfassen. Und die Universität Bonn, da wo du promoviert hast quasi, da wird Klaus Nöten, ein bekannter Humangenetiker, eben auch eine Genetikstudie starten zu Covid-19, und die suchen auch im Moment auch gerade Patienten.
Wenn man jetzt mal ganz konkret fragt, wie sich diese genetischen Aspekte zu diesen verschiedenen Faktoren verhalten, die ich aufgezählt habe, kann man da schon was sagen? Also Alter und Geschlecht zum Beispiel, das kann man auch schon auf genetische Eigenschaften, Dispositionen zurückführen? Oder kann man das nicht so allgemein sagen?
Naja, zum Alter ist zu sagen, dass es natürlich auffällt, dass, und das ist, weiß ja jeder inzwischen, dass vor allem die ältere Bevölkerung betroffen ist. Einer von 10 über 80 Jahren im Schnitt, jetzt grob gerechnet, einer von 10 wird eine lebensbedrohliche Krankheit entwickeln, wenn er sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt hat. Und bei den unter 50-Jährigen sind es einer von 1000 Personen. Und das heißt, da ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Der muss gar nicht eben genetisch sein. Der muss auch nicht in der immunologischen Vorgeschichte der älteren Menschen liegen, sondern der kann eben auch in der Genetik begründet sein. Jedenfalls kann man bei den jüngeren Patienten vermuten, vor allem wenn es um Kinder zum Beispiel geht, aber eben auch Menschen im Alter zwischen 30 und 40, dass die eben doch seltener schwerwiegende Risikofaktoren, Vorerkrankungen mitbringen, die sie dann besonders anfällig machen für so eine Infektionskrankheit, wie sie SARS ist oder wie sie Grippe ist insgesamt. Also das heißt, man vermutet, dass unter diesen jüngeren Leuten eben auch sehr viele Menschen sind, die eine genetische Prädisposition mitbringen, quasi ungünstige Eigenschaften, genetische Eigenschaften, für die sie nichts können, aber über die man gerne wüsste und über die man dann quasi auch erfahren kann, was möglicherweise diesem SARS-CoV-2-Virus die Infektion und die diese schwerwiegenden Verläufe, auch die Ausbreitung im Körper quasi so einfach macht. Ne?
Und nur noch mal als kurze Zwischenfrage, ist das was man auch von anderen Viruserkrankungen kennt? Gibt es da Orientierungspunkte?
Ja, man kennt das natürlich von Influenza, von Hepatitis. Ganz bekannt ist zum Beispiel der Fall HIV. Ein schönes Beispiel, wo man zeigen kann, dass genetische Faktoren, kleine genetische Faktoren, nämlich einzelne Mutationen im Genom eines Menschen quasi dazu führen kann, dass er quasi resistent ist. Das CCR5-Gen, das dafür sorgt, wer das trägt, der muss sich nicht vor HIV fürchten, weil er tatsächlich geschützt ist. Das Virus kann nicht eintreten. Und das ist eben auch bei diesem SARS-CoV-2-Virus ein Faktor. Man weiß, wie das Virus quasi in den Körper, in die Lungen vordringt, wie es dann die Lungenzellen befällt. Und da hofft man, dass man möglicherweise Faktoren findet, vielleicht molekulare Varianten auf den Oberflächen dieser Lungenzellen, die dafür sorgen, dass das Virus besonders leicht eindringt und damit die Lungenkrankheit sehr schnell voranbringt. Und dann, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, will man das vor allem wissen, weil man inzwischen weiß, dass die Lunge eigentlich nur Eintrittspforte ist. Man hat festgestellt, und das ist das Bedrohliche, finde ich, dass diese Krankheit, dieses Virus sich sehr schnell im Körper ausbreitet, bei denen, die eben auch offenbar eine bestimmte Prädisposition mitbringen, und dass es dann viele Organe befällt. Und auch da wird vermutet, dass es möglicherweise genetische Merkmale eine Rolle spielen, bei wem es eben dann auch zu einem sehr breiten Befall von Niere, Leber, Darm, Herz natürlich insbesondere ein Problemfaktor und eben auch der Gefäße oder des Gehirns führt. Und dem muss man jetzt erstmal auf die Spur kommen. Also das sind so kleine Schritte, die man gehen muss, um diese Schlüssel, die das Virus in die Hand nimmt, um die Zellen zu befallen, auch aufzuklären.
Ja, darüber hatten wir auch schon hier im Podcast einige Male gesprochen, über die Eintrittspforten des Virus in die menschlichen Zellen. Vielleicht kannst du die Zuhörer, die damals die Folgen nicht gehört haben, nochmal ganz grob daran erinnern, wie das funktioniert und inwiefern man diese verschiedenen Eintrittspforten dann auch vielleicht nutzen kann im Kampf gegen das Virus.
Ja, eine richtig wichtige Rolle tatsächlich spielt das ACE2. Das ist ein Rezeptor in unseren Zellen, aber nicht in jeder Zelle, die an der Oberfläche der Zellen quasi ausgebildet werden. Eine Protease, die das Virus braucht, um an die Zellen anzudocken und in die Zellen einzudringen. Es ist nicht der einzige Rezeptor. Es gibt weitere Moleküle, die gebraucht werden. Zum Beispiel gibt es eine Transmembran-Serinprotease TMPRSS2, auch ein interessantes Molekül, eine Protease, das gebraucht wird, zusammen mit dem ACE2, damit dieses Virus dann quasi den Schlüssel einstecken und rumdrehen und in die Zellen eindringen und dann sich vermehren kann. So, und dieses ACE2, das wird ganz intensiv untersucht. Auch die Transmembranprotease wird sehr stark untersucht, weil man vermutet, dass man da möglicherweise eben auch wieder mit Therapeutika ansetzen kann. Und bei dieser Suche nach gewissermaßen der Achillesferse in der Virusvermehrung stößt man dann eben auch auf ganz interessante Eigenschaften in diesem ACE2-Rezeptor oder in dieser Transmembran-Serinprotease, dass man die anzeigen, dass es bestimmte genetische Varianten es dem Virus extrem schwer machen einzudringen. Und das sind die Menschen, die wahrscheinlich auch einfach leichtere Verläufe haben, die nicht so krank werden, auch vielleicht bei den Kindern. Was da eine Rolle spielt, ist völlig rätselhaft, aber man wird auch da suchen, was hindert möglicherweise das Virus daran, in die Zellen einzudringen. Und wie gesagt, diese beiden Faktoren spielen da eine Rolle und man hat zum Beispiel bei diesem ACE2 und dieser Transmembranprotease festgestellt, dass die unterschiedliche Varianten ausbilden. Die gibt es nicht nur in einer Variante, sondern sie gibt es in vielen Varianten. Und diese vielen Varianten, denen ist man jetzt auf der Spur und es gibt Paper, ich werde das dann auch in unseren Shownotes dann auch natürlich bringen, eine Kopie, dann kann sich jeder eine Kopie machen, kann einfach mal reingucken. Es gibt eine wunderbare Arbeit, zum Beispiel aus Indien, finde ich, die schön gezeigt hat, dass diese Transmembran-Serinprotease möglicherweise dabei eine Rolle spielt, warum wir gerade eine Art Subtypen-Austausch der Coronaviren in zumindest in Europa und Nordamerika feststellen.
Subtypen-Austausch heißt ja. Was genau?
Ja, wir haben darüber in der vorletzten Folge gesprochen, als es um die genetischen Varianten des Virus geht. Da habe ich darüber gesprochen, dass man innerhalb von ein paar Wochen, jetzt sind es 10 Wochen etwa, einen Austausch der genetischen Subtypen, und zwar des SARS-Virus, in Europa und Nordamerika feststellen kann, warum das geschieht, ob das möglicherweise eine erleichterte Übertragung des Virus ist, die das ermöglicht, ist noch nicht klar, ist völlig ungeklärt. Aber man stellt fest, es gibt einen Subtyp dieses Virus mit einer ganz bestimmten Mutation D614G. Diese Variante des Virus hat sich relativ schnell ausgebreitet, hat andere Subtypen des Virus verdrängt und natürlich kam sofort der Verdacht auf, möglicherweise ist dieses Virus gefährlicher, vielleicht auch tödlicher. Ist es, also das kann man definitiv noch nicht sagen. Das ist klar, das zeigen alle Arbeiten, die man bisher dazu gemacht hat. Aber man kann feststellen, dass es offenbar eine interessante Korrelation gibt. Und das ist nämlich, dass diese Ausbreitung dieses besonderen Subtypes mit dieser einen Mutation einhergeht mit einer genetischen Variation, die Europäer und Nordamerikaner gegenüber den Asiaten auszeichnen. Also, wir haben hier den Fall, dass wir eine ganz bestimmte genetische Variante, eine Mutation im menschlichen Genom quasi haben, die dazu führt, dass diese Transmembran-Serinprotease und noch ein weiteres Gen anders, nämlich weniger exprimiert werden bei den Asiaten als bei uns. Und zwar ist es gewissermaßen so, dass das Virus besser kooperiert mit dieser Mutation D614G, besser kooperiert gewissermaßen mit den Zellen von Amerikanern und Nordeuropäern, ich sag's mal ganz grob, und weniger.
Was heißt das, besser? Also heißt, für den Menschen oder besser?
Ja, es dringt leichter in die Zellen ein und zerstört unter Umständen die Zellen auch leichter und schädigt auch die Organe leichter als bei den Chinesen. Andererseits gibt es natürlich dann wieder andere Varianten des Virus, die in China dann oder in Ostasien verbreitet sind, Südostasien, die dann dort gewissermaßen besser zu den genetischen Varianten der Menschen passen. Das heißt, das Virus kann sich anpassen. Das zeigt gewissermaßen diese Verbreitung dieses Subtyps von Virus. Es heißt allerdings nicht automatisch auch, dass es gefährlicher wird. Nur man kann natürlich an dieser Parallelevolution feststellen, an dieser Koevolution, dass das Virus sich natürlich einen möglichst einfachen Weg versucht zu finden, um in die Zellen einzudringen. Und wenn es dann auf genetische Varianten trifft, auf die eigene Mutation besonders gut passt, dann hat es natürlich einen Vorteil. Das heißt, diese Variante breitet sich aus. Das beobachtet man jetzt. Was das jetzt klinisch bedeutet, ist völlig unklar. Da gibt es noch keine Daten. Aber ich finde es interessant, dass man das erstmal beobachten kann. Und natürlich spielt das möglicherweise dann eben auch bei der Entwicklung von Therapeutika eine Rolle, also von Medikamenten, dass man dann Angriffspunkte findet, molekulare Angriffspunkte an den Zellen, oder möglicherweise auch im Immunsystem, die dann genau diese Kette unterbrechen, diese Koppelung von Virus und Zelle.
Du hast ja noch eine andere Studie mitgebracht aus England, aus dem United Kingdom, wo es um eine riesengroße Datenstudie geht, wo 17 Millionen erwachsene Menschen in Hinsicht auf ihre Krankheitsverläufe nach Infektion mit Covid-19 untersucht und aufgeführt wurden. Deckt sich das mit den Ergebnissen da, was wir jetzt bisher gehört haben? Also gerade auch die unterschiedliche Gefährdung verschiedener Minderheiten beispielsweise?
Ja, diese Studie war natürlich keine genetische Studie, sondern die hat erstmal nur die elektronischen Gesundheitsdaten der Engländer, und zwar von 17 Millionen britischen Infizierten, ausgewertet und dann die entsprechenden Gesundheitsdaten dazu korreliert und dann versucht herauszufinden, gibt es Zusammenhänge zwischen den Vorerkrankungen und Faktoren, die man aus den Gesundheitsdaten ermitteln kann und eben der Schwere der Erkrankung. Und da ist natürlich das bei mehr als 5.500 Toten und insgesamt 17 Millionen untersuchten Patienten herausgekommen, dass die Risikofaktoren, die man kennt inzwischen, die auch aus China schon berichtet wurden, aus Italien und Frankreich, eben auch bei den Briten gefunden werden. Also Diabetes, das außer Kontrolle ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Interessanterweise zwar schweres Asthma, aber leichtes Asthma weniger. Gefäßerkrankungen insgesamt und all das, Nierenerkrankungen spielen eine Rolle. Das sind Vorerkrankungen, die nicht unbedingt genetische Faktoren auf genetische Faktoren hindeuten, aber natürlich auch damit zusammenhängen können, aber ganz sicher offenbar mit der Bedeutung dieser Protease, dieser ACE2-Protease korrelieren. Das heißt, in allen Organen unseres Körpers, und das sind Dutzende, das sind auch die Blase, das sind die Eileiter, das sind die Hoden, das sind in vielen dieser Organe hat man diesen ACE2-Rezeptor gefunden. Da sind diese Menschen, die gewissermaßen bestimmte möglicherweise Varianten mitbringen oder eben auch Vorerkrankungen, die sie schwächen und die auch für eine erhöhte Produktion dieser ACE2-Rezeptoren sorgen, zum Beispiel Herzerkrankungen oder eben auch Gefäßerkrankungen. Diese Menschen sind ganz offensichtlich stärker gefährdet. Und da spielt eben auch das Alter eine Rolle, weil mit fortschreitendem Alter eben über Stichwort Übergewicht, unkontrollierter Bluthochdruck etc., das spielt alles gewissermaßen dem Virus in die Karten.
Also was wir daran sehen, um das jetzt mal zusammenzufassen, denn unsere Zeit ist schon fast wieder um, ist, dass da wahrscheinlich dann auch in der nahen Zukunft einiges Neues noch herauskommen wird, wenn diese großen genetischen Datenbanken erstmal immer vollständiger werden und ausgewertet werden können und in Kombination mit anderen großen Gesundheitssurveys dann uns wahrscheinlich noch einige bislang noch offene Fragen beantworten können über die Faktoren, die eine besondere Rolle spielen dafür, ob Patienten schwer betroffen sind oder nicht. Und da ist die Genetik mit Sicherheit eine Perspektive, die auch nochmal ein ganz neues Licht darauf wirft und ja einige sehr wichtige Aspekte dazu beitragen kann.
Ja, ich würde sogar noch sagen, dass es ein Hoffnungsschimmer eben ist für die Medikamentenentwicklung, dass man in so kurzer Zeit so viel molekulare Erkenntnisse über das Virus und auch über den Wert der Menschen quasi gewinnen kann. Das ist möglicherweise ein großer Vorteil für die Entwicklung von antiviralen Medikamenten, aber möglicherweise auch ein großer Vorteil für die Impfstoffentwicklung.
Das ist doch ein schönes, optimistisches und hoffnungsspendendes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Joachim, dass du uns diesen Einblick in die Genetik und die Zusammenhänge mit der aktuell grassierenden Covid-19-Pandemie erläutert hast. Das war der Podcast FAZ Wissen in dieser Woche. Mein Kollege Joachim Müller-Jung und ich verabschieden uns. In der kommenden Woche bin ich nicht da. Wir werden in 2 Wochen wieder da sein mit der nächsten Folge. Und wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen und vielleicht auch die alten Folgen nochmal anhören wollen, dann können Sie uns bei Spotify und bei Apple Podcasts und jedem anderen Podcatcher finden und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.
Tschüss zusammen.